ARD.
Krass, wenn ich die Gelegenheit bekommen habe, dann habe ich jetzt eine Verantwortung. Und wenn ich das jetzt machen darf und nicht Millionen andere Leute, die besser sind als ich im Klavierspielen oder in was anderem, dann muss ich dafür was tun und da muss ich dankbar sein. Vor allem, da muss ich den Leuten was zurückgeben. Und dann finde ich, das tue ich mit der positiven Energie. Und das ist mein Job sozusagen.
Hi, ich bin Ray und das ist die Songs You Picked For Me. Meine neue Podcast-Show, in der wir zusammen lachen, musizieren, Musik hören und vielleicht auch die ein oder die andere Träne verdrücken. Okay, es geht halt so. Ich habe ein paar der bekanntesten Musiker Deutschlands zu mir in den Podcast eingeladen. In jeder Folge singe ich mit einem von ihnen dessen Lieblingssongs im Duett. Außerdem hören wir zusammen in die Lieder, die mir vorher in meinem speziellen Fragenbogen beantwortet haben und sprechen darüber, welchen besonderen Platz die Songs in ihren Herzen haben. Ich freue mich, wenn ihr uns auf diesen Trip down Memory Lane begleitet, also online abhängen sozusagen. Schön, dass ihr zuhört und bei meiner Show dabei seid.
Die Ray Gavi Show. The songs you picked for me. Hier hört ihr den Podcast ohne Musik. Die Live-Songs gibt es exklusiv nur in der ARD Audiothek.
Okay. Heute haben wir jemanden zu Gast, der wie kaum ein anderen die Sonne in unsere Playlist bringt und Streams sammelt.
Oh wow.
Wow.
Ich sammle Streams.
Ja, das ist crazy. Ich wusste das nicht. Aber so wie Pilze abends.
Ich auch nicht.
Mit seinen 3 Studioalben, Eterno Agosto. Da bist du gut gemacht.
Super bien.
Danke. Bien. Mar de Colores.
Mar de Colores.
Mar de Colores.
Colores, muy bien, sí.
Und Magia.
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 Mhm.
So wie reihenweise Hitsingles wie Sophia, La Cintura oder La Libertad.
Mhm.
Meldet er insgesamt mehr als, hold on, 6 Milliarden Streams.
Oh wow.
Ehrlich.
Aber ich weiß nicht, wer die Nummern macht, weil jedes Mal, wenn ich ein Interview mache, gibt's, auf einmal ist es von 4 auf 6 gegangen. Und ich denke...
Nee, aber weißt du, was die Wahrheit ist?
Es ist ja überall von allen.
Nee, der Wahrheit ist immer die höchste Nummer. Who cares, weißt du? Aber genau. Ich gehe jetzt mit 6 Milliarden Streams und würde weltweit mit über 150 Golden Platinum Awards gefeiert.
Ja, das ist verrückt. Ich habe nicht alle bekommen. Manche sind so auf dem Weg geblieben.
Whatever. 150 Mal. Das ist great. I mean, ich bin ziemlich gut ausgezeichnet, irgendwie so in Golden Platinum, aber 150 Mal. Wow. Okay.
Wow.
Ich bin noch nicht durch.
Okay.
Er ist ein Kosmopolit, der in Barcelona und Tokio aufgewachsen ist und 6 Sprachen spricht.
Naja, 5. Also, aber die höchste Nummer zählt.
Oh, 6. Leider, nur 5. Nein, leider. Das ist schon schwer. Dieses Gespräch wird sehr kurz sein, glaube ich.
Ja, ich glaube auch.
Von Britpop mit seiner alten Band Urban Lights über Musikprojekte mit seinen Geschwistern und Großen wie Jennifer Lopez bis hin zu Auftritten in Stadien und großen TV-Shows. Der Mann hat echt Eigenes erlebt.
Oh, wow.
Und jetzt mal ehrlich, wer hatte gedacht, dass ein kleiner Songwriting-Workshop in Tirol der Startschuss für diese unglaubliche Karriere gegeben hat?
Mm.
Weißt du noch, was deine erste Songzeile war?
Die ich je geschrieben habe?
Ja.
Oh mein Gott.
Ich kann meins direkt jetzt sagen.
Wirklich?
Ja. Also du kennst mit in Tirol, was war die erste Textzeile also, in diesem Workshop?
Ja. Ich habe ja vor dem Workshop ja Songs geschrieben.
Yeah.
Und dann deswegen müsste es eigentlich davor sein.
Yeah.
Das war, glaube ich, I'm sitting on the couch was my first phrase.
Mein erster. Da haben wir also
gerade darüber gesprochen.
Ja. Halt irgendwie so wie die Texte, die dich als Zuhörer in dem Moment bringen, sind die besten.
Das stimmt. Es war I'm sitting on the couch and the rain is pouring down my window. Ja, auf Englisch war das.
Hast du das veröffentlicht?
Ja.
Oh, okay. Also tatsächlich, meins war Mama don't love my papa.
Oh wow.
Und ich war, glaube ich,
deep.
Ja, das war
wow,
deep.
Super
ja,
deep.
Ich war nicht in dem Moment und dann habe ich es meinen Eltern gespielt. Ich war, glaube ich, 9 oder so. Und habe ich es meinen Eltern vorgespielt. Und meine Mutter war sehr gut. Du weißt, dass es nicht stimmt.
Wie krass, aber.
Mama don't love my papa. Und ich hatte so eine leichte Country-Twang zu der Zeit.
Wow. Aber ja, zu der Zeit mit 9 ist ja super früh.
Ja.
Unfassbar.
Na, wir waren, aber in Irland ist es wirklich so, mit der Muttermilch ist Gesang und Melodie halt, es ist immer dabei.
Sehr gut.
Sag mal, das, was ich alles jetzt vorgelesen habe, das ist incredible. Ich meine, das ist wirklich, glaubst du an Glück? Glaubst du an Gott? Glaubst du an was glaubst du?
Ich glaube an den Moment, ans Universum, glaube ich. Ich glaube an Energien. Und ich glaube an the right time at the right moment. Yeah. The right...
Right place at the right time.
Yes, exactly. Weil es sind in dem Moment von diesem Tiroler Songwriting Camp, das war das erste Moment, wo ich mit anderen Leuten geschrieben habe, die nicht meine Band war. Also mit Leuten, die ich nicht kannte. Und seit dem Moment sind sehr viele, also es gab so eine Reihe von 3 oder 4 Key Moments, die dann alle gleichzeitig passiert sind. Und es war so wie eine, wie so ein Code, wie, so, wie wenn du so ein Safe cracks gerade. Okay. Also, hier das und das alles zusammen hat die Tür dann geöffnet.
Okay.
Und das war dann, also ja, war krass. Also dass man irgendwie, und manchmal glaube ich an Fate auch, also an Destiny oder...
Schicksal.
Genau, Schicksal, weil dann denke ich, krass, wenn ich die Gelegenheit bekommen habe, dann habe ich jetzt eine Verantwortung. Und wenn ich das jetzt machen darf und nicht Millionen andere Leute, die besser sind als ich im Klavierspielen oder in was anderem, dann muss ich dafür was tun oder muss ich dankbar sein. Vor allem, da muss ich den Leuten was zurückgeben. Und dann finde ich, das tue ich mit der positiven Energie. Und das ist mein Job sozusagen.
Ja, Anne, ich meine, du bist auch sehr erfolgreich darin und ich habe irgendwie so leicht daraus gehört, als du gesagt hast, klack, klack und dann ging die Tür auf, so ein Escape Room-Gefühl halt irgendwie so.
Genau.
War das davor? Und ich meine, ihr arbeitet immer noch als Geschwister irgendwie in deinem Bruder's Off the Band dabei.
Voll.
Und
aber
war das für dich eine Escape? Warst du auf dem Weg irgendwo hin, als du in Tirol
warst? Ja, auf jeden Fall. Als ich in Tirol war, um kurz ein bisschen davor zu gehen. Ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben, aber...
Viel Zeit.
Ja, genau. Also ich habe ja komplett was anderes studiert damals, weil ich wusste nicht, wie man mit Musik... Ich habe Industrial Design studiert. Industriedesign. Ich wollte Autodesigner werden.
Ehrlich?
Ja, ich liebe Autos und alles, was sich bewegt.
Okay.
Und genau, dann wollte ich... Und ich hatte auch niemanden in der Familie, der Musik gemacht hat. Und dann wusste ich nicht, wie man damit irgendwie... stabiles Leben haben kann. Dann mache ich das, weil ich mag das auch und ich habe parallel immer Musik gemacht nebenbei, also Projects for the University und habe gleichzeitig immer noch im Klavier gespielt und Songs und so weiter. Ich habe nie sozusagen aufgegeben und dann, als ich fertig war mit der Uni, haben wir eine Woche später mit Sony ATV ein Deal unterschrieben als Songwriter.
Ehrlich?
Ja.
Wow.
Und das war dann sehr krass, weil dann dachte ich, okay, Uni ist fertig, jetzt egal. Und jetzt gehe ich in die Musik, weil ich wurde als Songwriter gesigned. Das heißt, wir können ja vielleicht was machen, weil wir haben ja nie nur das Feedback von der Familie gehabt damals. Und natürlich, also Mama, Papa, alle, oh, so cool. Und das ist natürlich wichtig und so, aber trotzdem war das ein sehr wichtiger Moment für meinen Bruder, für mich und für meinen besten Freund. Und genau, dann ging es los und dann haben sie gesagt, hey, there's a songwriting camp in Austria und wir wollen dich gerne dahin schicken, weil du sprichst ja Deutsch. Mhm. Und dann, genau. Geh da mal hin und schreib ein paar Songs. Das ist so ein Camp, da sind verschiedene Teams und es war 2014. Da gibt's, du kennst es ja, ne? Songwriting, für Leute, die das nicht kennen, Songwriting Camp, es gibt ja so Camps für nur Songwriter, Producer, Texter, Topliner, die sich zusammensetzen, um Songs zu pitchen sozusagen. Also Songs zu schreiben und die Songs dann an verschiedene Künstler, die keine eigenen Songs selber schreiben, vorzuschlagen und denen dann zu geben. Und das haben wir gemacht. Jeden Tag ein Song, 5 Tage, wie eine Fabrik, 50 crazy, Songs right? nach dem ganzen Camp und so. Yeah, also richtig krass. Und
ich kenne diese Geschichte, weil ich war in den anderen Studio zur gleichen Zeit mit Alex Zukowski und mit Simon.
Ah, okay.
Und wir haben ein bisschen so, ich habe mit so einer Frau aus Schweden halt geschrieben und die waren in so diese gemeinsame Area da in der Küche hatten haben und die haben gesagt
bei den Beaches
genau. Und die haben gesagt irgendwie so, wir haben was gemacht, ich war, was habt ihr gemacht? Und dann höre ich diese
ich wusste das gar nicht.
Ja, ich weiß.
Und ich bin sehr gespannt jetzt.
Das war also die haben es mir vorgespielt und die haben nur davon die haben die Lieder so das Music zusammengestellt,
aber es war ohne mich, ne?
Ohne dich,
ja, genau.
Und die haben so angefangen halt irgendwie so diese Profile, diese Gedanken, wie würde es aussehen, wann? Mhm. Weil die sind beide unglaubliche Songwriter und gleichzeitig halt hat ein Riesenelement hat denen gefehlt.
Mhm.
Und das war halt so der Person, die diese Person werden soll.
Mhm.
Und ich meine, es ist nicht, dass die dir aus einer Line-Up oder gecastet, was du gar nicht.
Nee.
In den gleichen Zeit war ihre Verleger in Tirol.
Benny Budde.
Benny Budde. Und Benny wusste, dass die arbeiten an einem Projekt, wo es muss in Spanisch sein. Und Benny sagte mir aber, wir haben aber ein Problem, die Jungs haben nur die Texte von einem spanischen Bestellkarte aus dem, was, weil die gar kein Spanisch hatten.
Ja, es war Quatsch Spanisch. Es war kein richtiges, es war fast Italienisch auch. Ja.
Und dann habe ich mich so gefreut, als die Welten kollidiert haben, wo ihr alle drei euch gefunden habt, oder vier eigentlich. Ja. Weil dann ist eine Reise angefangen, man könnte sich das nicht vorher vorstellen.
Nee, gar nicht. Also, so wie du sagtest, und so der Rahmen von der Geschichte ist ja so, die haben ja diese Schnapsidee gehabt, ne, sagen sie ja immer, im Soho-Haus hier in Berlin und meinten, hey, wieso, wir haben keinen Bock mehr auf deutsche Popmusik, wir machen jetzt, weil die haben ja beide nur mal kurz die Welt retten geschrieben, mit Adel Tawil super viele Sachen, mit, also Juli, Simon ist ja der Gitarrist von Juli, hat alle Hits von Juli geschrieben und Ali ist ja also auch jetzt 80 Millionen mit Max Giesinger und so, krasseste Songwriter und
absolut.
Und also wirklich so the Crème de la Crème, ne?
Absolut.
Und es ist krass, weil die meinten dann, hey, hast du nicht, also Benny hat mich da kennengelernt und meine Songs haben da irgendwie so ein bisschen Buzz generiert und da meinte, hey, wir suchen jemand, hast du nicht Bock irgendwie auf Spanisch was zu machen in Berlin, komm doch nach Berlin und wir probieren ein paar Sachen aus, wir wollen ein paar Songs fertig schreiben, wir brauchen halt noch den spanischen Text und dann pitchen wir das so einem spanischen Künstler. Für mich war das so, wir pitchen das dann Enrique Iglesias oder so, keine Ahnung. Und dann war das halt eben aber so, dass ich bin dann einmal im Monat 5 Tage nach Berlin von Barcelona und habe dann mit dem mal geschrieben, bin ich wieder zurück nach Spanien und dann habe ich da weitergeschrieben nochmal und wieder zurück und dann Recording und dann, also sehr intensive und sehr, sehr schön war das für mich. Und für mich, du musst auch verstehen, in Barcelona ist ja super Stadt, aber musikalisch, also in der Popwelt war alles tot. Also ich kannte niemanden, ich wusste nicht. Und auf einmal bin ich in Berlin und in Berlin ist so contagious, weißt du, von jeder Tür, vor allem auch bei den Beaches im Studio. Aus jeder Tür kommt unfassbar gute Musik, und du denkst, oh mein Gott, they're doing this here. Und dann denkst du, wow. Also ich bin in the Mecca, ne? Und mit den beiden vor allem. Es war wunderschön. Und dann irgendwann haben wir dann fast so 10 Songs geschrieben oder so, weil der Vibe war super gut zwischen uns drei. Wir haben uns super verstanden von Anfang an. Und auf einmal haben wir das dann Universal gespielt, Joe Cialo. Und dann meinte der, hey, wieso singst du, also ich meine, du hast ja die Demo gesungen, wieso releasen wir das nicht mit dir? Mm. Und ich so, ich habe meine Band in Barcelona, also ich habe es jetzt geschrieben, aber keine Ahnung.
Ehrlich, hast du ihm das gesagt?
Ja, am Anfang habe ich gesagt, ich muss es überlegen. Weil klar, die Band war mit meinem Bruder und meinem besten Freund. Und es war halt eine ganz, wir hatten 8 Jahre die Band gehabt. Also es war nicht erfolgreich, aber oder nicht so erfolgreich, dass wir davon leben konnten. Aber trotzdem war das natürlich nicht so eine Entscheidung, die ich jetzt in dem Moment so treffen konnte. Ich habe die danach getroffen, die Entscheidung, habe gesagt, komm, dann mache ich das auch.
So 5 Minuten später. Jungs,
hey Joe,
I'm staying here. Tell mom I won't be home.
Go on the plane. Ja, es war krass. Es war echt krass. Also für mich war es sehr verrückt in der Zeit. Und,
aber ich finde, Menschen, die dich lieben, gönnen dir das. Weil natürlich ist eine gewisse, ach schade, aber ich meine, ich habe wirklich ein paar Mal mich von Menschen trennen müssen. Mhm. Aber ich wusste, dass es für mich besser war. Und nicht irgendwie so gezielt strategisch oder irgendwas. So in dem Moment, wo du denkst halt, I gotta take this chance.
Ja, voll.
You know what I mean? Und ich glaube halt, dass ich bin in Kontakt irgendwie so mit dir allen, dass wir irgendwie so d'accord miteinander sind.
Voll.
Ich meine, das ist schwierig, aber ich finde, der Teil von der Ego muss man bedienen. Weil wenn du nicht deine Potenziale erreichst, dann geht irgendwas in dir leicht so, sterbt einfach.
Ich glaube, man muss genau wissen, wann diese Momente sind.
Ja.
Weil es ist ja nicht jeden Tag, dass das passiert. Aber es gibt so manche Momente, manche Opportunities, dann hat man das Gefühl, Bauchgefühl sehr wichtig dann.
Ja.
So, this is one of those moments.
Ja.
Und bei mir war das dann, ich weiß noch, dass ich, also du musst dir auch vorstellen, jetzt denkt man ja, okay, es war klar, dann natürlich hättest du das jetzt genommen, weil das war ja super erfolgreich. Aber in dem Moment musst du, also
guck mal,
die Situation war so, ja?
Yeah.
Alvaro Taucher Soler geht nach Berlin, macht in Berlin spanische Musik, weißt du? Und auf einmal sagt Joe, hey, Italien hätte voll Bock, den Song zu releasen. Und ich so,
okay.
Are you crazy?
Ciao, Italia.
You're all crazy. Aber ich dachte so, okay, das wird niemals funktionieren. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Es gibt doch so viele spanische Musik schon.
Yeah.
Wenn wir aus Deutschland heraus spanische Musik rausbringen, also es war super weird alles. Und
aber ich finde, du unterschätzt dich als Person. Du als Person, du hast diese Magnetism. Und ich meine, das ist nicht irgendwie so jetzt einfach ein leerer Lob. man kennt halt, wenn jemand in den Raum kommt und du hast eine Präsenz. Hm. Und ich glaube, Joe, die ich auch schon seit Jahren kenne, der hat den Riecher davor. Der weiß voll. Halt, der wie so, this guy.
Das kann sein. Und damals war ich aber super schüchtern. Ich weiß nicht, also das, ich hatte so viel zum Lernen noch, aber ich war nicht so, dass ich immer auf der Bühne sein wollte.
Yeah.
Ich war eher so shy guy playing the piano in the background. Also ja, aber es war ein krasser Moment. Und dann habe ich dann gesagt, okay, komm, let's just try. Let's release it.
Ja.
Und dann gucken wir, was passiert. Ich kann parallel noch die Band machen, weil ich hatte nie gedacht, dass der Song direkt ein Erfolg wird. Das war
crazy.
Ja, wirklich crazy, ja. Unfassbar.
6 Milliarden, ey.
Ja, aber das ist, es ist 20 Euro.
Also auf jeden Fall, ich finde es, ich mag, und ich glaube, was ich in viele von den Gesprächen, die wir führen hier bei The Songs You Picked For Me, ist, die Erfolgsrampe, wie die aufgebaut ist.
Mhm.
Und ich finde es auch sehr bescheiden, wie ein Erfolg kommt halt in dem Moment, wo man das überhaupt nicht erwartet.
Ja, voll.
Das ist crazy. Ich meine, ich hatte meine erste Band in Irland, habe die aufgelöst, bin nach Deutschland gekommen. Eigentlich in meinem Kopf ist vorbei.
Mhm.
Ich musste aber den letzten Sprung in den Tiefe gehen, um zu gucken, habe mein Land verlassen, Freunde, Familie. Und dann sitze ich halt da.
Scary, huh?
Und dann die erste Single ist die Anfang von einer langen Karriere, Gott sei Dank. Wieso? Und dafür bin ich auch super dankbar. Aber ich war auch ready davor.
Mm.
Und ich meine, sag mal jetzt irgendwie so über die Zeit, irgendwie so in Italien, große Hit. Denn was war der nächste Moment, wo du dachtest, okay, this is surreal?
Das war auf jeden Fall, also es gab viele Momente in
ich habe eine Liste. Woche. Ich habe eine Liste, wir kommen dahin.
Okay. Mal gucken, ob die matcht sozusagen. Es gibt viele, also erstmal war der erste große Auftritt bei einem Radio, Radiosender in Italien.
Okay.
Der war dann vor 20.000 Menschen.
Woo!
Und ich hatte davor in Pubs gespielt, in Clubs und so. Und auf einmal, und dann singt jeder deinen Song. Und
oh mein Gott.
In Piazza del Popolo. In Roma.
Ja.
Und
ist Italienisch eine von deinen 5 Sprachen?
Ja.
Ich hasse dich. Okay, weiter. Danke.
Du kannst es auch machen noch.
Ich versuche.
Nicht so spät.
Ich lerne auf jeden Fall neue Sprache.
Ja.
Deutsch, Französisch, Englisch kann ich. Irisch auch.
Ja.
Aber ich, Spanisch oder Italienisch. Eine muss sein.
Ja, dann erst Spanisch, ne?
Ja.
Ja, klar.
Mach ich da.
Okay. Aber das ist perfekt. Dann müssen wir einfach mehr sprechen. Wir müssen mehr uns anrufen. Na gut.
Okay. Ciao, ragazzi.
Italiano,
das Problem ist, wenn ich 3 Wörter lerne, dann spreche ich die richtig gut aus, dass sie alle denken, dass sie die Sprache sprechen können.
Das ist super.
Alles like so, upsie.
Ja, genau. Fangen sie an mit. Also ich würde sagen, der Moment war so ein krasser Wow-Moment, wo ich dachte, oh mein Gott. Und dann haben wir noch gewonnen. Dann das war so eine, Sommerhit-Thing, was sie immer in Italien machen, jeden Sommer, und das ist super, super wichtig. Und dann war Mismo Scholl, aber der Song des Jahres, und ich dachte, Jesus, was ist das denn?
Das ist crazy. Krass.
Da war erste Platinum Award, direkt schon im Hotel dann auch, und dachte, wow, I got one myself.
Yeah.
Ich hatte immer so geträumt von sowas.
Rapid Fire Questions. Wir haben jetzt so ganz viele Themen, wo ich mich total wohlfühle. Aber jetzt Rapid Fire, du musst halt das sagen, was du denkst, okay?
Ach so, okay.
Okay.
Rapid Fire Questions,
yes.
Oder was?
Okay. Rapid Fire Bond. Man, Rapid Fire Shoes, Duck.
Okay, let's go.
Pasta Paella oder Sushi?
Ach so, Sushi.
Ehrlich?
Ja. Ich habe ja 7 Jahre in Tokio gelebt, als ich klein war. Und von 10 bis 17. Und da habe ich halt super viel japanische Essen gehabt. Und ich liebe Sushi. Ja.
Okay.
Guten Sushi. Ne? Es muss
Aber als Koch kannst du auch Sushi?
Aber nur wenn... Also meine Mutter ist Kochchef und sie hat japanische Küche bei, also die war in einem japanischen Restaurant in Barcelona.
Wow.
Hat sie gearbeitet und sie kann den Fisch gut schneiden. Deswegen hat sie mir gezeigt, wie man den Salmon schneidet, wie man den Tuna macht und so.
Ja.
Wir haben Sushi gemacht schon mal, ja.
Okay.
Ja.
Kinokarten oder Couch und Kamin?
Couch und Kamin.
Uff. Cosiness.
Oder? Dieser Song, den ich vorher meinte mit I'm Sitting on the Race for an Hour. Ich glaube, die nächste Zeile war sogar The Fire oder sowas. Also, genau.
There's something happening here.
Yeah, definitely. Always.
Was ist romantischer? Oldtimer-Sportwagen?
Oldtimer-Sportwagen.
Du kennst das irgendwie so. Welches besser? Familie A, Familie Urlaub B.
Genau, das ist geil. Diese.
Okay. Was ist romantischer Oldtimer-Sportwagen zu zweit Richtung Sunset oder Tandem auf den Strandpromenade?
Nee, das erste, ja.
Egal was.
Oldtimer.
Okay. Ja, die Frage war zu lang. Ja. Schickes Hemd oder lausige T-Shirt?
Ah, ich mag beides manchmal. Also ich finde, das kann, wenn ich die ganze Zeit nur mit so einem T-Shirt rumlaufe, dann immer fühle ich mich auch wie Garbage.
Aber du hast Style, das mag man an dich.
Ich versuche.
Ja, bitte, aber wenn du, also so, es ist eher so, diese ganze Bild eigentlich, na, erstmal das Spanisch oder die Italienisch kann man einfach mitnehmen, halt, du hast die Größe auch, du kannst es halt tragen und dann auch das Sportwagen dazu. Also wenn du aussteigst mit irgendwie so ein AC/DC T-Shirt, I'm not buying.
You know?
Where did you steal the car?
Das stimmt. Ich habe auch nur das einzige T-Shirt, was ich so habe von so einer krassen Band, ist Children of Bodom.
Okay.
Und Children of Bodom ist ja eine krasse Death Metal Band.
Yeah, you can Google that first.
Und das Ding ist, meine Oma hat mir das damals geschenkt, als ich 14 war oder so. Und die wusste nicht, was es war. Die hat einfach nur, sie meint, hey, guck mal, du magst ja solche T-Shirts.
Yeah.
Sind voll im Trend gerade.
Yeah.
Und ich kannte selber nicht Children of Bodom. Und dann bin ich mit Children of Bodom bin ich rumgelaufen durch die Stadt. Und das war richtig krass.
Das wäre so, ich habe dir ein T-Shirt gekauft und da steht Durex. Let's not talk about it.
Yeah, not really.
Okay, Lester, Duett mit Britney Spears oder J-Lo?
Ja, lieber J-Lo nochmal.
Ja. Yeah.
Der nächste wirklich unfassbare Wow-Moment war dann, als J-Lo sozusagen geschrieben hatte und meinte, hey guys, I mean, Benny Medina, the manager, ich will den Song mit euch machen, ich liebe den und wir drehen ein Video in New York. Alles war schon so definiert, gefühlt von ihrer Seite. Also super direct und total krass. Und dann dachte ich, okay, what is happening?
This is crazy.
Yeah. I was not ready. Ich habe noch nicht mal verdaut, was davor passiert ist. Und dann kommt noch Jail, also ich war schon hier oben.
Weißt du? Wo hast du gewohnt zu dieser Zeit?
In Köln, Berlin.
Da direkt diese E-Mail lesen, halt in City checken. Aha, ja. J-Lo!
Genau.
J-Lo!
Yes, it is her. Yes, Jenny from the block.
Jenny from the block.
Ich weiß noch, dass mein Management, Benny und Mark damals wollten mir das nicht sagen, weil die selber noch nicht wussten, was es ist.
Yeah.
Und die wollten nicht, dass ich ausraste. Oder die kannten mich ja auch noch nicht so lange. Deswegen dachte ich, okay, let's not. Und dann irgendwann haben sie beim so einem Mittagessen einfach so aus Versehen gesagt, ja, und dann mit J-Lo. Und ich so, what? J-Lo?
Reden wir von
so, ja, nee, eigentlich, egal, wir müssen noch gucken und so, aber wir wissen nicht. Und ich so, what? Sag mir das. Ich,
also, ja.
Keine Ahnung, die dachten, ich raste aus oder sowas. Aber
zu Recht.
Ja, na klar, natürlich ausraste, aber ich dachte, keine Ahnung, was sie
gesagt haben. Aber kennst du Leute, die sagen halt, hey, lieber locker bleiben, weil vielleicht findest du nicht statt. Ich sag halt, raste aus.
Beides.
Du kannst es immer bereuen danach.
Ja,
klar. Also, was ich meine. Raste aus, genieße. Deswegen, die Iren sind die beste Fußballfans auf dieser Erde. Wir gewinnen fast nie. Wir feiern uns bis die letzte Sekunde. Und
das ist auch die richtige Attitude.
Absolut, ey. Love life, you know. Wir müssen auf jeden Fall reinhören. Wieso? Wenn ja, dann J-Lo, Duett. Alvaro, el mismo sol.
Yeah.
¿Qué pasa, J-Lo?
¿Qué pasa, J-Lo?
¿Qué pasa, J-Lo? I love it.
Das war so ein Running Gag mit meinen Freunden danach, natürlich, weil die waren so, okay, es ist verrückt. Und dann immer so, ¿qué pasa, J-Lo? Jeder, der mich dann gesehen hat, einfach nur, ¿qué pasa, J-Lo?
Aber es ist wirklich, wenn man dich kennt, man freut sich für dich halt. Wieso? Weil ich meine, der Erfolg ist deins. Okay, listen, wir müssen jetzt über diese J-Lo-Erfahrung irgendwie so da reingehen. Weil ich meine, I'm a Fan, aber ich meine, ich habe ein Duett mit Mary J. Blige.
Kannst du
gucken, es ist YouTube, es ist keine 6 Milliarden Views, aber es ist schon ein bisschen, aber das ist schon ein crazy fucking machine.
Ja.
Also wenn du ankommst, da waren wir in Los Angeles, I mean, erstmal kam ihr Visagist rein, dann hat das Publikum einfach, die ganze Entourage haben sich einfach getrennt.
Krass.
Und dann ist dieser ganz große Mann da reingegangen,
krass,
alle aus dem Weg. Dann kam ihr Manager, dann kam der nächste Manager, PA, bla bla bla. Und dann kam sie.
Ja, ja.
Und dann es war ich meine, ich hatte das Gefühl, I mean, sie war amazing. But das Ding ist, ich habe mich leicht wohl gefühlt, weil ich habe mit ein paar irgendwie so internationalen was gemacht. Man hat sich irgendwann gewöhnt irgendwie so an diese Crazy Machine.
Ja.
Aber trotzdem könnte ich nicht unbedingt mich selber da sein, weil diese Machine is so crazy.
Ja.
Und ich meine, ich weiß bei J-Lo, weil...
Was für ein Song war das? Sorry, mit Mary J. Blige?
Each Tear. Ich habe leicht eine OP gemacht, um diesen Ton zu erreichen.
Ich dachte, wow, das ist
high. Das ist high. Yeah, ich war wirklich, wow. Es war für mich absolute
Musik. Like wow, G-Sharp, crazy.
Yeah.
Wow.
Yeah. Ich musste wirklich so, ich habe eine neue gebraucht von Guitar Capo. Und dann, das war, ich meine, es war ein absolut schöner Moment mit ihr, ich fand es toll. Das war für mich musikalischer Tourismus, weil es ist nicht, dass ich mich absolut wohl in den Song gefühlt habe. Ich habe es geliebt.
Ja.
Aber ich fand es schon spannend, das Ganze zu erleben. Und ich meine, ich kenne halt, wieso, ich arbeite mit einem Produzent, Julio Reyes Capella in Miami. Er hat J-Lo auch produziert und.
Eigentlich.
Und ein super liebvoller Mann. Also wirklich incredible. Und ich meine, der hat auch leicht erzählt, wie Marc Anthony manchmal im Studio ist und dass er. So, da gibt's diese Urban Myths about the engineer, der leider J-Lo ein bisschen zu lang angeschaut hat.
Oh, wow.
Und dann Marc Anthony ihm eskortiert hat aus dem Studio in seine Art mit seinen, ja.
Toll.
Ja, anyway.
Nicht schlecht.
Und ich meine, aber wo passt du da rein? Weil ich meine, du bist so bodenständig und ich meine das nicht als, das ist ein absolutes Kompliment. Wie war das für dich da?
Also, ich passe gar nicht da rein, finde ich. Also, zumindest als Person oder was ich, ich finde, das ist ja auch diese, aber wie, glaube ich, jeder in Europa nicht so richtig da reinpasst, so wie viele von denen manchmal strugglen, in Europa reinzupassen. Einfach weil the way of doing ist total anders. Also es fängt ja schon im Studio an, dass es überhaupt jemanden gibt als Engineer. Hier gibt es ja keine Engineer im Studio.
Yeah, yeah.
Und manche Producer da, die sind dann da und ich war ja mal in einer Session in L.A. und da war der meinte dann, Engineer war kurz auf Toilette, ja? Und der Producer war dann, hat gesessen und ich meinte, oh, I got a new melody. Okay, I'm gonna go record this. Go into the booth. And I so, can you hit record? He said, yeah, sure. And he so, okay, I'm ready. Let's record this. And he said, can you just press? He said, no, I don't touch any buttons. Like,
yes.
The engineer's coming. He's coming in a second.
I know.
And I'm like, oh man, come on, just press record.
No.
Was sind solche Sachen? Und dann, deswegen vielleicht, das passt für mich nicht so ganz in die Work Ethic oder wie man halt so Values, so die Values, glaube ich, ist wichtig. Aber deswegen war das für mich auch damals komplett verrückt, weil ich sozusagen, ich war ja, wie gesagt, sehr, sehr schüchtern in der Zeit noch. Ich wusste nicht, was da gerade passiert. Und dann kommt J-Lo mir entgegen und sagt, Alvaro, what's up, nice to meet you. So, and then we hug and I'm like, wow.
Was it a long hug?
No, it was normal hug.
No,
it was like we know each other hug kind of thing. Und I was like, wow, cool. Und dann dachte ich, okay, es war die ganze Zeit auf Augenhöhe mit ihr. Also
sie ist kleiner,
das stimmt. Sie hatte sogar so ein Holzding damit beim Musikvideo. Ja. Sehr großes Holz.
Eine, und das ist okay, das ist, ey, Bruce Willis auch. Also wir können alle irgendwie so alle großen Namen.
Tom Cruise.
So I'm serious. He would be underneath this chair right now.
aber das war halt so, die Produktion, wie du sagst, riesige Produktion.
Yeah.
Sie hatte, also sie kam in den Maybach, dann war halt noch ein riesen, sozusagen ihr Backstage war einfach ein riesen Trailer, wie man in Amerika die kennt, mit einem Bett, mit einem ihre Tochter, Kindergarten da drin und alles. Genau, und dann haben wir halt super lange beim Musikvideo gedauert, das zu drehen, weil ein von den großen Lichtern ist kaputt gegangen.
Oh.
Und dann war so richtig Alarm, so Horror. Und dann Das war schrecklich. Wir mussten am Ende das Musikvideo canceln, weil wir haben es nicht fertig bekommen.
Aber es war die Lampe, die linken Ohr vom also genau. leicht angeleuchtet hat.
Ganz oh. leicht. Für diesen extra Glow yeah. on the side.
The J-Lo Glow.
Genau. Ja,
aber ich meine, das Ding ist, diese Hierarchie ist super spannend. Wieso in LA im Studio, wir haben mit Greg Fiedelmann gearbeitet. Und Greg ist halt so die rechte Hand von Rick Rubin.
Yeah.
Aber Greg hat der hat Adele gemacht, der hat Johnny Cash gemacht. Und so die Hierarchie fängt an mit Greg. Then there's the engineer.
Mm-hmm.
Then there's the assistant engineer.
Yeah, okay.
And then there's the runner. Mm-hmm. And then there's the assistant runner. Und ich kann mich erinnern an Josh, who was the assistant runner. Yeah. And Josh were like so a Riesenkerl.
Yeah.
And I was like, I mean, wir waren da vor Monaten in Sound Studios. And ich kann mich erinnern, ich habe einmal gesagt, Josh, do you like your job? Weil der war immer so glücklich und immer so nett. I said, do you like your job? He goes, yeah, Ray. I love to get you coffee. Und dann hat man das Gefühl, okay, wow. Und, okay. und ich meine, die können 8 Jahre in dieser Position aber sein.
Ein bisschen ironisch gerade.
Es war total ironisch.
Okay, gut.
Der wollte nur sagen halt, ey, ich mach mit, aber ich will natürlich die nach oben klettern.
Ja, ja.
Aber es ist, ich meine, das ist wie du meinst, das ist so, wie die das machen.
Mhm.
Und ich meine, der Typ, der den Trailer aufbaut, der ist eine wichtige Person.
Klar, natürlich.
Ja,
ich finde, jeder ist also wichtig auf jeden Fall, auch hier. Und ich glaube, diese Hierarchie nochmal, es gab ein kleines Beispiel noch, bevor wir waren wir haben zweimal performt live mit J-Lo und ich in Las Vegas und okay. in Miami. Und in Las Vegas war die erste Performance, iHeart Radio Awards.
Oh, wow.
Und riesig. Also nach Huge. Uns gab es Lil Wayne.
Ja. Yeah.
Dann, all die anderen Rapper, Justin Bieber, Big Sean. Wir waren alle im Backstage zusammen und so. Und mit J-Lo natürlich dadurch, dass ich mit J-Lo war.
Yes.
War ich auch in die Situation.
Yeah.
Und dann alle waren so, yeah. So J-Lo war so, hey, Sean, you're gonna go back with, you're gonna stay for a while? So, no, I gotta go. My plane leaves. So, what? You gotta leave? You got a private jet? Und also, you can decide when you want to leave.
Yeah.
Und es war so, Alter, krass. Es war so, yeah. Die ganze Zeit war es einfach nur solche Talks. Und was ich sagen wollte, ist, ich habe meinen Einsatz verpasst in dem Song. weil bei Mismo Scholl, der Anfang ist Claps, ne?
Yes.
Und die Leute haben gleichzeitig auch geklatscht.
Oh no.
Das heißt, du hast nichts gehört.
Oh Gott.
Und dann im Pro Tools oder was auch immer die da benutzt haben, gingen die Levels hoch und runter die ganze Zeit. Das war super, es war schrecklich. Ich habe nichts gehört.
Yeah.
Und dann habe ich angefangen zu singen, so halber Takt danach, was schlimm ist, weil du kannst nicht wieder
das
zurück.
Oh shit.
Genau, so genau der Moment, wo yeah. du nicht einmal kurz warten kannst, sondern es ist vorbei. Du weißt nicht mehr. Und danach kam also der, ich habe richtig genervt, der damals Boyfriend von J-Lo, meint so, hey, it's okay, it was a lot of people, you probably got nervous, you know, it's the first time. And I'm like, shit. I sang this song 1,000 times already, weil ich war ja schon in Italien dafür überall und so. Und ich war so genervt, dass no, it was not me, like, I didn't. Aber es war so kacke, weil jeder würde natürlich assume, dass ich nicht erfahren genug war, weil ich war gerade neu. Und dann habe ich es denen erzählt und so, und dann bei der Miami-Performance einen Monat später war die Hälfte vom Team fired und es war ein komplett neues Team. Und wegen dem.
Nein!
Ja, es war richtig krass. Und das war echt hart. Also
so, du darfst wahrscheinlich nicht mehr nach
Amerika. Nee. In verschiedene Venues. Es war richtig krass. Also damit will ich nicht, ich will einfach nur, also wollte nur damit sagen, dass es da, man arbeitet mit diesen you're fired, so wie im Film. Man sieht da immer, okay, so you're fired. Du bist ja hier nicht so oft.
Yeah.
Fast nie. Oder zumindest ist so, hey, let's talk about it. Ne? Das war jetzt nicht geil. Und
ja, das ist crazy. Aber ich freue mich, dass du das erlebt hast. Und ich meine,
es ist
in den spanische sprechende Latino-Music-Szene ist bestimmt ganz anders als in den Pop, Rock.
Also ich glaube, das mit der Hierarchie ist ja überall gleich.
Ja.
Aber die Reggaeton Zeit und so, die ja jetzt gerade voll Phase ist oder vor allem jetzt in den letzten Jahren sehr groß war, da ist ja richtig mit Bad Bunny und Raul Alejandro, Rosalía, diese ganzen, also es ist ja unfassbar, was da gerade abgeht.
Yeah.
Und das ist auch alles verrückt. Aber die haben nicht so eine krasse Hierarchie. Ich glaube, Reggaeton ist mehr so wie Rapper, wo man auch dann mit seinen Securities geht und es ist eher so eine Sache von Image mehr als
absolut.
Braucht man das überhaupt?
Ja, ja.
Also naja, bei Bad Bunny braucht man das safe auf jeden Fall.
Easy. Security.
Nur zwei Gorillas, sondern so viele.
Ja, ja, ja.
Aber ja, ich finde am Ende, ich finde sowas nicht, also für uns brauchen wir das, glaube ich, nicht hier.
Nee.
Und ich finde es auch irgendwie cooler, wenn man mit dem Team auch Augenhöhe hat und nicht so eine Angst hat.
Ich hoffe, dass die Menschen, mit wem ich arbeite, wollen, weil wir uns gut verstehen. Aber ja. Ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich das Gefühl habe, dass ich nicht gut klar mit jemandem komme, dann bin ich auch okay, wo ich das anspreche und sage halt, ey, ich glaube, das funktioniert nicht.
Ja, natürlich muss man auch machen, finde ich.
Weil
ja.
Ich denke halt, dass die Harmonie auf Tour, du lebst in halt einem Bus mit jeder. Ja, kannst nicht einfach sagen halt, und dann nicht immer, man ist halt manchmal irgendwie so durch Promo anders unterwegs, aber ja, genau. Man freut sich, sich zu sehen.
Ja, total.
Und das habe ich bei den Ami-Teams ein bisschen anders erlebt, wo ich dachte halt, okay, ja. Da gibt's schon diese Hierarchie.
Ja, ja, ja.
Und
ja.
Ich freue mich auf unser erstes Duett.
Me too.
Tom Odell and Another Love. Lass uns erstmal spielen.
Let's go.
And yeah. then we talk about
Let's
it.
Let's probieren.
Hero Song, Duett Unplugged, One.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Was ich an Tom Odell sehr schätze, ist, ich habe ihn ein paar Mal irgendwie so begegnet und der ist der netter Typ, aber was er gemacht hat, bei diesem Bahnhof in Polen, glaube ich, in Warschau war das, wo die ganzen Flüchtlinge von der Ukraine kamen, stand er da oder saß er da am Klavier und hat einfach seine Musik gespielt für die ganzen Flüchtlinge. Und
das ist krass, ne?
Ja, und ich habe so viel Respekt für ihn gewonnen. Und ich meine, ich habe das Lied sowieso geliebt und haben wir alle, aber dann hat es neue...
Nochmal viral gegangen.
Ne, absolut crazy. Ja. Aber was würdest du, ich meine, wir haben alle die Chance, immer im Leben was Gutes zu tun. Und die Frage ist dann, ob man das nimmt oder nicht. Und was wäre dein Moment? Wo siehst du dich halt als in giving back?
Das ist eine gute Frage, weil ich finde, dass es gibt ja viele Organisationen, viele Sachen, die man machen kann. Und ich weiß noch, am Anfang gab es sehr viele Anfragen und viele Firmen waren so, wir wollen was machen mit dir und es war ganz am Anfang. Ich dachte, ich muss noch irgendwie aufbauen, bevor ich irgendwie weiß, was ich machen will oder wie ich helfen kann. Und ich weiß noch, ich habe 2019 dann so eine Pause gemacht als Jahr. Dann ist es lustigerweise fast, also vor Pandemic war das kurz.
Yeah.
Also nicht viel, ich hatte nicht viel Pause oder sehr lange Pause dann zu Hause.
Yeah.
Und bevor die Pause, also bevor Pandemic war, habe ich das noch geschafft, nach Kenia zu gehen, weil ich wollte mit, ich habe eine Organisation mir dann ausgesucht und meinte, ich will was für Kinder machen. Und am besten irgendwo weiter weg. Und dann sind wir nach Kenia gereist und dadurch, dass ich ja Industriedesign studiert habe, finde ich Sachen mit Technologie sehr cool, die man mit einfachem Design einfach so viel Entwicklung geben kann sozusagen. Ja. Mit zum Beispiel, es gab so eine Reforestation-Idee mit so einem mit einer Art, mit der Technik, wie man die Büsche sozusagen harvestet und dann kann man die eben so cutten, dass die danach als Bäume wachsen und solche Sachen fand ich super interessant.
Ja.
Und dadurch haben sie halt kam sie viel weiter und dann haben wir verschiedene Communities gesehen. Mein Song Fedor, den habe ich released mit einem Chor von dort.
Oh wow.
Namayana's Women's Choir. Fedor ist der Song mit Namayana's Women's Choir.
Und wow.
Die singen in Rendile, das ist so eine local language for so 10 hours from Nairobi.
Crazy.
To the north. Und lustigerweise wusste ich gar nicht, dass ich mit denen das machen werde, aber in einem von den Communities haben die ein paar Songs gesungen und wir haben zusammen auch gesungen, weil ich das so geliebt habe mit denen. Und dann habe ich gedacht, ey, diese Melodie ist unfassbar. Und wieso versuche ich nicht daraus was zu machen? Und dann habe ich so ein Featuring mit denen gemacht.
Ich finde halt irgendwie so, dass die, es ist wichtig, die Zeit zu nehmen, das richtige Projekt, die man unterstützen will, auszusuchen, weil ist ganz, und ich kenne das von mehreren, wo die schnell eingestiegen sind und dann irgendwann ein bisschen bereut, weil die viel Energie in das, was reingesteckt wurde, die dachten halt, ah, ich würde jetzt lieber hier machen. Ja. Und ich denke, um wahrgenommen zu sein, muss man sich committen.
Mhm.
Und deswegen finde ich halt die Nachhaltigkeit der Beziehung wichtig für jeder, diese Projekt unterstützt, dass sie wissen, du bist wirklich da drin.
Total.
Und deswegen finde ich das eine super schöne Geschichte.
Ich finde aber, was du sagst, ist super wichtig und es kann sich auch ändern. Also ich finde,
absolut.
Ich bin auch sehr, dadurch, dass ich in Barcelona geboren bin, finde ich, dass ich will noch eine richtige Organisation oder muss ja nicht eine Organisation sein. Manchmal kann man ja auch was Kleines machen, was am Ende trotzdem groß sein kann.
Es ist irgendwie so ein Moment, wo der Welt so dieses Netzwerk hat, wo alle miteinander verkoppelt sind in irgendeiner Form.
Voll.
Denkt man, dass man die großen Dinge angehen muss. Aber ich habe schon das Gefühl, dass die kleinen Dinge sind das Fundament davon.
Mhm.
Und wenn die stabil sind, dann wächst das Richtige irgendwie so daraus.
Richtig.
Als dass man immer versucht, halt das Berg zu bewegen. bewegen. Irgendwie so. Und es genau. nimmt viel Energie vom Kopf, wo du denkst, ich schaffe das sowieso nicht.
Total.
Bist du irgendwie so ein traditioneller Typ oder bist du eher jemand, der Neues und der Nächste haben will?
Ein bisschen beides.
Ja.
Also ich mag schon Traditionen und Familie und
Welche Traditionen nimmst du mit immer im Gefühl?
Ich habe viele, also zum Beispiel Weihnachten mit Familie ist halt schon sehr, sehr wichtig für uns.
Mhm.
Eigentlich ist es schon sozusagen der Moment, wo alle zurückkommen und es gibt nicht nur Weihnachten, sondern also viele verschiedene Momente also in Spanien, in meiner Familie, wir sind halt ungefähr 20 insgesamt und es gibt sehr viele Momente, wo man das macht.
Ja.
Und bei Geburtstagen, manchmal ist man jeden Mittwoch zu meiner Oma gegangen, hat mit ihr gegessen und dann kamen auch noch andere dazu und so.
Ja,
das wurde dann zu seiner Tradition. Gerade ist es halt eher so, dass ich meine Traditions mache mit meiner Frau zusammen, dass wir sagen, okay, what do we want to do from now on?
It's crazy, right?
Ja, und es ist super schön, finde ich. Aber man muss es machen. Und lustigerweise ist dann, das ist ja nach vorne denken, aber eigentlich denkst du nach vorne, um was zu haben, was dann sozusagen nachhaltig ist danach.
Welche Tradition ist für dich jetzt als Kind jetzt schon immer noch wichtig?
Adventskalender.
Ehrlich?
Zum Beispiel,
ich verstehe das nicht. Wir hatten es in Irland gar nicht. Und ich denke halt, wir hatten es überhaupt nicht. Und ich glaube, ich bin da zu streng als Vater, weil ich denke halt, jeden Morgen Schokolade und irgendeine Geschenk.
Ja,
wie sollst du die Welt wahrnehmen, wenn das jeden Morgen ist?
Das ist krass.
Aber natürlich ist es auch
viel
schön.
Viel besser natürlich. Viel schöner mit Schokolade im Blut.
Ich schäme mich immer, wie streng ich manchmal bin. Aber es ist natürlich auch eine absolut schöne Tradition, ich finde, unsere Traditionen in unserer Familie sind halt, ich bin vielleicht zu faul, irgendwie so manchmal die Tradition weiterzutragen. Mhm. Aber in meiner Familie in Irland waren wir eher, Weihnachten war super wichtig. Sonntagsmesse war halt super wichtig, Essen zusammen war super wichtig. Und die, obwohl die nicht irgendwie so einen Namen haben, die waren halt das, was wir immer gemacht haben, die Tradition hatten und wichtig waren.
Voll. Und ich finde, eine Tradition fängt ja schon an, wenn man das zweimal macht oder sowas. Und dann ab dem Moment geht's ja schon weiter. Und dann kannst du, aber ich finde, das ist halt, wenn man dann erwachsen wird, irgendwann merkt man, die Responsibility of a Tradition liegt dann wirklich bei dir. Und es ist Arbeit, das auch zu machen und es weiterzuführen. Und früher dachte man immer, Oma und Opa machen das einfach ganz easy, weil die das immer machen.
Yeah.
Und aber es war super viel Arbeit. Und jetzt, wenn man so erwachsen ist, denkt, okay, wow, this is, if I have to think of this as well und das und das und Arbeit und das und das. Das ist schon krass. Aber es lohnt sich, finde ich. Eine kleine Tradition, die jetzt anfangen wird, weil meine Cousine irgendwie mir das noch nicht gesagt hatte. Ich war so sauer mit ihr, weil ich sie, also auf Spaß natürlich, ne? Aber sie meinte zu mir, hey, ich war in der Gruppe von der Familie Posit. Wir waren gestern hier in der Küste, wo wir immer im Sommer sind in Barcelona.
Ja.
Und haben jetzt, guck mal, wir haben sogar eine Turtle gefunden, weil wir sind runtergegangen
Taucher.
Genau, mit den Taucherequipment und haben verschiedene Sachen gerettet und es gab wirklich eine kleine Turtle, die so zwischen Plastik und so war und so.
Ah, na.
Und dann haben sie das gerettet und viel Plastik rausgeholt und die haben ein ganzes Boot voll gemacht mit Plastik.
Wow. Von
Dosen, Fischernetzen war das, was sie am meisten gefunden haben.
Ja,
das war richtig krass.
Ja.
Und dann habe ich ihr gesagt, so, why didn't you tell me? I always wanted to do that. Und dann hat sie dann gesagt, okay, nächstes Jahr kommst du mit. Also jeden Oktober bin ich in der Costa Brava und hole dann das alles raus, was im Sommer von den ganzen Touristen darunter gelegt wurde. Und ich finde, das meinte ich mit den kleinen Sachen, das ist eigentlich eine kleine Sache.
Aber das ist trotzdem super Sache.
Ist es eine coole Tradition und was
ich glaube, auch, wo the passion is, ist es auch, man steckt mehr Energie da rein. Weil du weißt, was es für dein Land bedeutet, du weißt, was es ist für dich als Kleinkind damals. Ich merke das bei meiner Frau, wenn wir an einem Strand sind. Ich merke, sie hebt alles auf, was Plastik ist.
Mhm.
Und manchmal denke ich halt, Baby, du kannst auch einfach langlaufen ohne. Aber es ist so wichtig und ich liebe sie auch davor. Und die Zeit nimmt und deswegen liebe ich dich auch jetzt davor und deiner Cousine.
Aber, aber ich weiß, du machst ja sehr viele Sachen. Ich weiß auch, das mit Ukraine war und dann hast du ja auch hast mir geschrieben, du hast ja super viele Sachen dafür gemacht mit ein paar Lastwagen, ne, die du da hingesteckt hast. Das ist ja auch echt krass. Also
wir sind sehr busy, cool. Aber ich bin da erzähle ich dir gerne halt irgendwie so darüber. Es ist halt so eine Riesenaufgabe, aber so wie dir, ich habe einfach das Projekt gefunden, die ich liebe und dann stecke ich so viel Energie, wie ich habe, irgendwie so da rein und es gibt mir sehr viel. Aber es ist ein Podcast über Musik.
Richtig.
Und aber so wichtig wie das ist, wir haben dich einen Fragebogen gegeben mit ganz vielen Fragen, welche Lieder dir was bedeuten. Liebster Breakup Song.
Ja.
So Sick from Neo.
Neo.
Yeah, let's have a listen to Neo.
Tired of tears, so done with
R&B-Zeit auch damals. Ja.
Ist, glaube ich, die einzige Musik, die ich nie singen sollte.
Ja, weißt ja.
ich glaube, du könntest, aber ich frage mich halt, warum ist das dein Lieblings-Breakup-Song?
Ich glaube, weil es war so zu einer Zeit, jeder Song hat ja eine Geschichte. Das Schöne an diesen Fragen ist, dass man ja zu jedem Song eine Geschichte hat und mitbringen darf. Und das war eine Zeit lang, wo ich weiß noch, ich hatte so eine Freundin in der Schule. Das war, ich war in Japan in der Zeit. Also okay. Das war, glaube ich, 6. Klasse war ich, als dieser Song rauskam. Oder 7. Und dann waren wir, dieser Song war krass. Wir waren die ganze Zeit in den Karaokes, wir haben gesungen. 3 Stunden, 5 Stunden im Karaoke in so einem japanischen kleinen, ja. Und das war richtig cool. Und dann weiß ich noch, da gab es so dieses Mädchen, was ich so toll fand. Und sie fand mich dann auch toll, aber wir haben uns nie gleichzeitig toll gefunden. Was ist, war so,
weird.
Auch so voll Kleinkindmäßig, weil so
durch die Tür bürsten und sagen, ich bin wieder Single. Und du mit deinen Freundinnen im Arm mit,
Ja, nee, wir waren sogar beide Single. Aber es war so, yeah, now I'm not feeling it. Und so.
No.
Das war richtig weird, ja, voll komisch. Aber irgendwie lustig auch. Und dann So Sick war so in der Zeit auch. Und dann dachte ich, das ist irgendwie so lustiger, also nicht lustig. Es war so ein schöner Breakup-Song und der, also.
It's a crazy time. Ich meine, in der Zeit auch irgendwie Gefühle, man hat, es ist so, bei Jungs, auf jeden Fall kann ich nur für Jungs sprechen, ist diese wilde, ich verstehe mich nicht, sehe ich gut aus, was ist das für ein Pickle? Also, it's crazy, was sie meinen.
Ja, voll.
Und du denkst halt irgendwie so, dass irgendwie ist der Chaos im Kopf die ganze Zeit.
Ja, total. Und auch so Unsicherheit, sehr viel dann, also ist krass, ja, safe. Und
hier ist eine Frage, habe ich nie gefragt, irgendwie so, wie sagt man I love you in Japanisch?
Aishiteru.
Echteru.
Aishiteru.
Aishiteru.
Aishiteru, ja.
I love it.
Ja.
It sounds so un-japanisch. Also es klingt nicht so japanisch. Es klingt melodisch. I mean, japanisch kann auch melodisch sein, aber ich habe das Gefühl, dass
Japanisch ist sehr melodisch.
Ist es so?
Ja, wenn manche Sätze, ich kann jetzt keinen perfekten Japanisch, aber es gibt viele Sätze, die
Das klingt wie Irisch tatsächlich.
Ja?
Die Iren reden auch so. Wir haben immer so ein bisschen Ton im Ende.
Okay, das ist auch viel spannender.
Ich finde Neo und So Sick, jetzt bin ich da.
Ja.
Die Geschichte war sehr gut. Und ich sehe dich schon in diese Karaoke-Bar.
Oh, und sowas.
You know, ganzen, I want you.
Yeah. Ja, she's like, no. R&B-Fan. Ja, yeah. Genau, not now.
Okay, dann haben wir jetzt erste CD.
Oh.
Black and Blue von Backstreet Boys.
Ja, das war ein Kassett. Das war so, ich habe es nicht mal selber gekauft.
Aber jetzt kein Rückzieher jetzt. Es ist auf deine Fragebogen steht es halt erst.
Ja, genau. Ja, voll. Weil es war mein erstes Kassett sozusagen, was ich hatte, was ich bekommen hatte. Und ich kann dir aber gar keinen Song davon sagen. Weil ich weiß nicht mehr, welche Songs
drauf waren. Lass uns jetzt ein Lied reinhören, die wir alle kennen.
Let's see, von Black and Blue.
Everyone knows this song.
Ja, oh, I love the harmonies.
Aber wenn jemand sagen würde zu mir, und jetzt singst du Daddy Hopping Hard, I'd be like, oh, sorry, bin Straßenmusiker, ich mache halt geradeaus nichts anderes.
Straight.
Aber sag mal, dein Bruder Gregory war in deiner ersten Band, ne?
Ja, genau.
Und war das denn so eine Art Boyband?
Nein, es war also Boy, ja, weil wir alles Boys waren natürlich, aber wir haben.
Erstes so.
Genau, aber wir waren trotzdem. Also ich habe Klavier gespielt.
Ja.
Dann
aber dein Bruder war der Leadsinger.
Genau, mein Bruder war Leadsinger.
How was that? Wie war das denn irgendwie so, als diese Rollen sich umgekehrt haben?
Ja, das war spannend auf jeden Fall.
Ja.
Aber also ich weiß, es war nicht leicht für ihn und auch nicht für Ramon, mein bester Kumpel, der war der Drummer und mit mir die ganze Produktion von den ganzen Songs und so gemacht. Wir haben alle sehr viel, auch weil wir sehr viel Arbeit reingesteckt hatten. Mhm. Aber klar. Genau, mein Bruder war ja der gesungen hat und dann auf einmal gehe ich und singe mein eigenes Projekt und
aber Bruder, nicht so leicht. Ich, so wie ich euch sehe, wenn ich euch aufsehe, da ist nur Liebe im Raum.
Ja, 100%. Da ist wirklich nur Liebe, ja.
Ja.
Und er ist ja ein sehr erfolgreicher Songwriter jetzt hier. Also er wohnt ja auch in Berlin.
Ja.
Und hat jetzt, also die Eurovision von, also Isaac, hat er geschrieben von letztes Jahr.
Wow.
Und er ist gerade richtig cool am Start. Also ich freue mich sehr für ihn und ja.
Aber ihr habt dann wahrscheinlich, ihr seid beide durch den Tür gegangen, irgendwie so in dem Form, weil im Endeffekt eine muss halt den Fahne tragen.
Ja.
Aber ihr habt nur Abwechsel gemacht, aber gewinnen beide davon, nehme ich an.
Auf jeden Fall. Ich glaube, dass ich muss schon sagen, bei mir war der Erfolg einfach dann sehr schnell da.
Ja.
Also mit diesem neuen Projekt auf einmal, mit dieser spanischen Musik, weil davor waren wir ja
Backseat the Bentley with J-Lo.
Genau, from in Spanien sagt man mit picando piedra, also Stein sozusagen.
Ja, Peitsche.
Genau, bisschen, nicht Peitsche. Stein in der Mine, weißt du, so einfach.
Okay.
So digging the gold, man. Ich bin Peitsche.
Entschuldigung, I was in backseat the Bentley with J-Lo.
You have to tell me about it last night. auf jeden Fall, genau. Und bei ihm ist es halt so, dass seine Berlin-Experience ist komplett anders wie meine Berlin-Experience. Yeah. Weil ich ziehe nach Berlin und auf einmal, bam, geht's los.
Yeah.
Bei ihm zieht er nach Berlin und da ist wirklich so, you know, it's rough. Man muss hart arbeiten.
Yeah.
Nobody's gonna give you anything just because. Und so, also das ist schon hart. Und ich glaube, Songwriter zu sein in Berlin oder in so großen Städten, wo super viele Leute Songwriter sind, schon hart auf jeden Fall auch.
Ist so geworden. Also ich meine, ich kann mich erinnern, das erste Mal, dass ich hier war, und es ist schon irgendwie so 15 Jahre her oder länger, also so alle Bands aus der ganzen Welt sind hier gekommen, um einfach irgendwie so Musik zu erleben, was hier war.
Ja.
Also die haben das Berliner Szene so geschätzt. Aber natürlich dann auf einmal kommen dann die nächste Welle. Irgendwann sind alle hier.
Total, ja.
Und dann die erste Generation sind gelangweilt von dieser Everybody's Here. You know, diese Bohem-Art vom Leben, das ist nicht mehr.
Nee, gar nicht mehr.
Das war, ich meine, in den ganzen alten Fabriken, wo alle so ihre Studios teilweise aufgebaut haben, das ist alles anders.
Ja, das war auch cool. Das war auch damals super cool, weil es einer der einzigen Kapitalen waren, so der Hauptstädte Europas, die halt auch billig waren für sowas. Ne?
Ja.
Weil sonst Paris, London, super teuer, das kannst du gar nicht super leisten, crazy. Musiker zu sein fast. Aber also mein Bruder ist super talentiert.
Ja.
Er hat eine unfassbare Stimme, also er ist wirklich der bessere Sänger von uns beiden. Und
das sagst du ja.
Ja, ja. Ich sag's wirklich. Und wir lieben uns natürlich. Also wir teilen sehr viele Momente zusammen.
Geil.
Wir supporten uns da, wo wir können. Und
ich finde, Familie ist spürbar in einem Mensch, weil das gibt eine gewisse Stabilität und irgendwie so selbstbewusst mit das Wissen, du wirst aufgefangen, wenn du fällst.
Ja,
und ich meine, das auch, ich komme aus einer Familie mit 7 Schwestern und meine Eltern. Ich glaube, ich habe kein Netz gebraucht, weil ich wusste, wenn ich falle, dann sind die auch für mich da. Man will hier nicht fallen und die Welt ist halt irgendwie so, kann hart sein.
You never know, klar.
Ja, aber sag mal, dein erstes Konzert jetzt.
Ja.
Okay, I mean, I don't know where we're going right now.
Ja, okay.
So, erstes Konzert. Michael Bublé.
Michael. Der Michael Bublé.
Ja, der Michael Bublé. Also, erstes Konzert, Michael Bublé.
Oh ja. Das war krass, ne?
Ja. Mhm. Aber lass uns jetzt reinhören in It's a Beautiful Day. Music's playing, and if it started raining, you wouldn't hear this boy complaining. 'Cause I'm glad that you're the one who got away. It's a beautiful day. Du kochst gerne mit deiner Mutter.
Naja, was ist, also, ich hab deinen.
Also hast du einen YouTube-Channel sogar?
Richtig weird, das gerade klang richtig weird.
Nein, das ist nicht. Das ist aber. Ich koche auch gerne mit meiner. Ich habe kochen gelernt mit meiner Mutter.
Ja, ja.
Also
klar,
nicht neben ihr. Als Student habe ich. Mom, wie hast du das gemacht?
Dann? Das ist aber okay, so, dann. Die Auflistung war
weird. Ja, immer, lass mich damit anfangen.
Du kochst gerne.
Okay. Du kochst gerne mit deiner Mutter. Du ziehst gerne beige an.
Okay.
Du bist eine wunderbare, hübsche. Sorry, du bist ein wunderbar. Du bist ein wunderhübscher Mann. Habe ich mir sagen lassen. Wir haben gerade Backstreet Boys. Michael Bublé, Neo gehört.
Mm, krass.
Und ich meine, meine Frage ist jetzt, alles ich versuche jetzt diese Balance herzustellen.
Machst du jetzt so ein Porträt von mir?
Nein, ist es weniger ein Porträt, ist es die große Fragezeichen.
Ja, what the fuck?
Wo ist deine dunkle Seite?
Ah, meine dunkle Seite, die ist auch da.
Jeder hat eine dunkle Seite.
100%.
Okay, und wo ist deins? Wo
meine dunkle Seite war so, auch als ich so 13 war, in auch so stylemäßig gar nicht richtig, also sehr schlecht angezogen, wie natürlich jeder Teenager in der Zeit. Und sehr viel Papa Roach gehört.
Papa Roach.
Ja, Papa Roach. Linkin Park. Liebe Linkin Park.
Amazing.
Auch krass, dass sie jetzt wieder zusammen sind. Ich liebe Linkin Park über alles. Also ich habe eine Zeit lang nur Songs geschrieben wie Linkin Park. Und
haben wir die irgendwo zu hören?
Nein, die kamen nie raus, weil die waren so zu dark.
Aber bei dir zu Hause sind die.
Die sind bei dir zu Hause, ja.
Okay,
ja,
okay.
Das ist krass. Aber ja, ich liebe diese Power, die einfach Linkin Park hat. Diese Songs, die Produktion ist natürlich Hammer und dann wirft es dich so weg, einfach so. Die erste Kick kommt rein mit dem Shredden von dem Distortion in der Gitarre von Brad und dann geht es richtig ab. Und das liebe ich. Also ich glaube, das kann sich wahrscheinlich keiner vorstellen, aber ja.
Doch, absolut. Weil ich meine halt, das ist, glaube ich, halt, ich habe irgendwann gelernt, und das erklärt sich halt, ich habe irgendwann gelernt, ich muss nicht Musik schreiben, so wie die Musik, die ich höre.
Ja, nee.
Also ich muss halt mein Musik schreiben.
Mhm.
Aber ich habe alles gehört. Irgendwie so from
muss man auch,
Punk, Metal weniger, aber Hard Rock auf jeden Fall.
Ja.
Mhm. Und Linkin Park ist halt natürlich, ich habe die geliebt. Halt.
Ich war so ein Fan von Linkin Park, dass ich geweint habe an dem Tag, wo Chester Bennington gestorben ist.
I think, ganz so ehrlich, ich glaube, wir alle, weil der war in der Reihenfolge von, also Chris Cornell.
Mm, genau.
Weißt du denn, und ich hatte die Ehre, mal mit ihm zu schnacken, irgendwie so, wir waren in Blackened Studio in L.A.
Krass.
Und das war schon irgendwie so ein komisches Verlust und dann Prince. Und dann, es war ein sehr, für Musiker, die viel Musik irgendwie so eingesaugt haben.
Ja, voll.
Das war einfach so, Inspirationen waren weg oder Einflüsse.
Total.
Aber gleichzeitig haben die für mich gezeigt, wie wichtig es ist zu leben.
Mhm.
Weil wir natürlich tauchen und die haben alle ihre eigenen Probleme gehabt und man hat vor dem getrauert. Aber dann guckst du dein eigenes Leben an. Und dann habe ich gemerkt, die Dinge, die ich nicht ohne könnte und was ich festhalte. Und ich meine, bei mir ist es natürlich Familie, aber auch sind halt so Erinnerungen und die Musik, das war auf einmal für mich so viel wichtiger. Wenn ich merkte halt, das könnte ich nicht einfach so abgeben.
Nein.
Weil ich habe immer gesagt, irgendwie so, hey, Music is my work and I love it, but my etc. is more important.
Ja.
Was ist deins, was hältst du fest mehr als alles andere?
Auf jeden Fall auch Familie und Freundschaften. Also das ist für mich das Wichtigste. Ich habe noch meine Freundin von der Uni damals.
Ehrlich?
Die mich auch noch kennt von damals, wo ich halt so, also ich gar kein Bart hatte und sowas.
Das stimmt, die erste Albumcover natürlich, du hast keinen Bart.
Ja, das erste war fast ohne Bart. Da hatte ich schon ein paar Haare, aber das war kurz. Also war krass.
Aber jetzt wächst es.
Jetzt wächst es zum Glück. Ja, wir haben zum Glück nicht die Probleme jetzt. Gott sei Dank. After a few years we made it. A lot of liquid on it.
The whole time. Yeah.
Aber das ist also auf jeden Fall das. Und ich hatte mit der Musik immer so eine ganz healthy balance oder eine Entscheidung getroffen, dass wenn irgendwann es nicht mehr so ist, dass Leute meine Musik nicht mehr hören wollen, also für was auch immer für einen Grund, weil am Ende ist man ja auch mit der Musik, mit Moden auch zusammenhängt und mit der Zeit, mit dem Zeitgeist vielleicht ist manchmal, also dann habe ich für mich festgestellt, dass egal was, Musik wird immer Teil von mir sein. Auch wenn ich nicht mehr arbeite in der Musik, also let's hope not, und ich glaube, es wird auch weitergehen, auf jeden Fall, aber trotzdem ist es so, dass ich denke, Music is more than that, Music is therapy für mich eigentlich. Und ich weiß noch, und das habe ich definiert, bevor ich überhaupt erfolgreich war mit der Musik, wusste ich schon, dass Musik immer mir helfen wird, weil als ich von Japan wieder zurück nach Spanien gezogen bin, musste ich sehr, also früher als meine Eltern und meine Familie gehen, da war ich 16 und für mich war das so, okay, ich gehe jetzt nach Barcelona wieder und ich wohne dann bei Freunden, weil die in der Nähe von der Schule sind und so. Und ich bin erstmal nicht mit meiner Family und so. Und dann dachte ich hatte dieses Album von Fort Minor. Das ist das Album von Mike Shinoda, was er gemacht hat. Also Linkin Park related auf jeden Fall auch.
Yeah.
Und dann wusste ich, okay, solange ich dieses Album habe, wird es mir gut gehen. Und das war krass.
Wow.
Weil das sind so Feelings, die man in der Zeit hat, so, es war so eine Zeit, wo man auch wirklich, wenn man einen Song gehört hat, hat man auch alle Lyrics aufgesagt und man konnte direkt das wieder nachhören. Heutzutage kann ich das nicht mehr.
Yeah.
Ich kann nicht mehr so viele Lyrics mir merken wie damals. Und damals war es wirklich so. Und dann wusste ich, Musik ist, wird immer.
Ich glaube, man könnte den Passion mehr ausdrücken, wenn man genau die richtigen Wörter hat. So. Und die mussten nicht unbedingt immer deine eigenen sein.
Nein. Dafür sind ja Songs
wir, also wir haben von Musik jetzt geredet und wir beide haben unsere Liebe dazu erklärt. Also wir sollten denn noch ein Lied spielen.
Oh, bitteschön. Vielleicht ein Lied?
Your Song? Your Song.
Oh my God.
From Elton John.
Yes.
Das habt ihr nicht erwartet?
Nee.
Jetzt ist es hier. Duet Unplugged Number 2. Let's go.
Hier geht es direkt weiter im Gespräch. Die Live-Songs hört ihr an dieser Stelle exklusiv in der ARD-Audiothek.
Ich habe es geliebt, Elton John zu spielen. Mm. Das habe ich nicht erwartet. Ich bedanke mich, dass du jetzt irgendwie so die Zeit genommen hast,
natürlich,
mit uns hier Musik zu machen und auch mit uns zu sprechen. Und The Royal We.
Yes. Deine Lieblingslieder auf jeden Fall.
Absolut. Und ich meine, ich habe dir auch gesagt, ich hätte das nie gespielt, hättest du das nicht mitgebracht.
Mm-hmm.
Und habe wieder gelernt, wie viel ich das liebe.
Ja,
das kann. Und deswegen love the songs you pick for me. Yes. Also ich finde, du bist ein magischer Typ. Ich finde halt, wieso du bringst halt Sonnenschein immer da rein, wo du bist. Ich liebe dich immer zu begegnen, ob es Backstage ist, auf der Bühne oder. Ich sag halt vielen Dank, Alvaro Soler.
Danke dir, Mutter.
Und danke an allen Zuhörern und Zuhörer from the songs you picked for me. God bless and goodbye.
Yeah. Thanks, man. It was a pleasure.
Hey, I loved it.
I loved it too. Yeah. Really great.
Thank you so much.
Amazing. Thanks for the nice vibes.
The songs you picked for me. Hey, bevor du abschaltest, ganz wichtig, abonniert den Podcast. Am besten schickt ihr es gleich mal an eure beste Freund oder Freundin, wenn es natürlich euch gefallen hat. Darauf würde ich mich freuen. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Auf Wiedersehen. God bless. Bye bye.
Folgt dem Podcast jetzt, dann landen die neuen Folgen sofort in eurem Feed. Für Feedback und Gastwünsche schreibt uns einfach unter raygarvyshow@swr3.de. Und bevor ihr weiterskippt, gibt's jetzt noch einen Podcast-Tipp von uns.
Du willst noch mehr zu Ray Garvey? Dann hör jetzt den SWR3-Podcast Die größten Hits und ihre Geschichte mit der Folge zu Supergirl von Raymond an.
Seine Geschichte mit einer Mädel, das hat mir angerufen und gesagt, sie war in Hamburg und gesagt, sie war auf einer Party und sie wollte zu Hause gehen beim Fuß. Die ganze Strecke von einer Seite der ganzen Stadt nach der anderen. Ich sag, bist du verrückt? Nimm dir ein Taxi. Like, ich meine, es war 4 Uhr morgens. Nee, brauche nicht. Bin stark genug, bla bla bla. Und sie hat mir richtig Sorgen gemacht, weil es dauert 2 Stunden, bevor sie war zu Hause. Und der Lied ist einfach so, dass das sind viele, viele Supergirls. Der gibt jeder ist ein Supergirl. Und, aber der gibt an der anderen Zeit, du musst aufpassen.
Ich bin SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler und in jeder Folge meines Podcasts stelle ich einen großen Hit der Popgeschichte vor und spreche mit den Künstlerinnen und Künstlern über die Bedeutung und die Auswirkungen ihrer Songs. Die größten Hits und ihre Geschichte findet ihr auf swr3.de, in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Das war die Ray Garvey Show, The Songs You Picked For Me. Ein Podcast von SWR3, exklusiv produziert für die ARD Audiothek. Host Ray Garvey. Redaktion Stefanie Schäfer, Anna-Maria Hergt, Helena Stössel für SWR3. Produktion SWR3 und mit Vergnügen. Produktionsleitung Anna-Maria Hergt. Schnitt David Janus. Gästemanagement und Produktionskoordination Christina Gysi-Winkler und Lina Pritt-Bajorath. Außerdem beteiligt Jo Bischof-Berger, Sandra Herbsthofer, Lisa Golinski, Joe Garvey, Marc Bürkle.